Vielleicht kann man von den Reichen sparen lernen, gleichzeitig geben sie aber realitätsfremde Finanztipps in Zeitungen. Immobilien frühzeitig überschreiben, um Steuern zu sparen, das Prinzip Schenkungen, Konfirmationsgeld direkt anlegen, niemals verprassen, Wohnungen kaufen, teuer vermieten, immer alles investieren. Juhu! Die Reichen schauen auf die Unteren herab. Die Reichen tragen Trainingsanzüge von großen DesignerInnen, die aussehen, als wären sie von der Stange. Die teuren Trainingsanzüge der großen DesignerInnen, die aussehen, als wären sie von der Stange, werden dann billig kopiert, von den Menschen getragen, die von der Stange kaufen müssen, für die von der Stange kaufen keine Beleidigung ist, sondern Realität. Dann treffen die Reichen mit den teuren Trainingsanzügen aus den besseren Materialien auf die Kopien aus Polyester. Es stellt sich raus, die teuren Trainingsanzüge sind auch aus irgendeiner Kunstfaser und nicht einmal hautverträglicher, umweltschonender, nachhaltiger oder atmungsaktiver. Dann sehen die Reichen und die, die von der Stange oder auf irgendwelchen illegalen Märkten kaufen, für einen Moment identisch aus und alles gerät durcheinander. Die Grenzen zwischen Ober- und Unterschicht verschwimmen, aber nur leicht und immer nur für einen Moment. Nach diesen Momenten bin ich süchtig. Meine Studie über die Verhaltensweisen der Reichen begann mit dem dringenden Wunsch, eine andere zu sein, da ich dachte, nur als diese andere kann ich in der angestrebten Welt bestehen. Den Anfang meiner Übung markierten grundsätzliche Fragen: Wie sehen die Reichen aus? Und wie die Armen? Meinem Verständnis nach trugen die Reichen Kaschmir-Cardigans, weite Anzughosen, hohe Sandaletten, Perlenketten und handgefertigte Hornbrillen, wenn sie ihre Seriosität unterstreichen wollen, kurze Kleider, Pelzmäntel, Heels und Fendi-Baguette-Handtaschen, wenn sie das Nachtleben zelebrieren und unaufgeregte Kleidung wie schlichte Anzughosen und T-Shirts, wenn sie Lässigkeit performen. Abgesehen davon stand ich unter dem Eindruck, dass die Businessfrau die, die ich am dringendsten werden wollte, Powersuits, Blazer mit Schulterpolster benötigt und andauernd im Kostüm oder Anzug anzutreffen ist. Monate meines Lebens investierte ich in die Suche nach gut erhaltenen Vintage-Kostümen von Escada und Chilsander, den langweiligsten Kompromissvarianten des Laufstegs. Ich stöberte in hunderten von Läden nach Versace und Prada-Kleidchen, nach Balenciaga und Mio Mio-Röckchen, nach Thierry Mugler-Blazern, nach Jean-Paul Gaultier-Teilen, nach Helmut Lang, nach Fiorucci, nach Gucci. Ich gab die vierstellige Summe, die mir monatlich vom Amt für Ausbildungsförderung für mein Studium überwiesen wurde, für ausgewählte Einzelteile aus. Alles Geld, das ich durch meine ersten Schreibaufträge, Preise und Stipendien bekam, wanderte direkt in meinen Kleiderschrank. Ich suchte und fand, sammelte und jagte. Ich häufte ein Designerteilearchiv zur Verschleierung meiner Herkunft an. Je besser es funktionierte, je selbstverständlicher ich der nächsthöheren Klasse zugeschrieben wurde, desto lockerer wurde mein Umgang mit meiner Garderobe, mein Fashion-Dogma reduzierte sich zum Richtwert. Der Strass kam zurück, die Sexiness übertrumpfte die Ernsthaftigkeit. Ich fand also, nach meiner Reise durch die Kleidungsgewohnheiten der Reichen, allmählich zu meiner Ausgangslage zurück, zumindest was die Form betrifft. Hohe Absätze, mindestens 10 cm, Bauchnabelpiercing und Miniröcke, tiefe Ausschnitte und winzige Handtaschen. Die Geschichte meiner modischen Entwicklung ist identisch mit dem Verlauf meiner Karriere. Eine mühevolle Behauptung, eine zähe Suche, dann das Wagnis, der Mut, die Erleichterung. Geld verdienen und Geld mit den beiden manikürten Händen aus dem Fenster wieder rauswerfen.